Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und heute ist Katharina Finke bei uns zu Gast, Reisejournalistin, Autorin, Korrespondentin für Zeit, für Spiegel, für ARD, ZDF. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind geboren 1985 in
Frankfurt am Main.
Und leben und arbeiten jetzt in?
Mehr oder weniger überall.
Das ist schon die erste Schwierigkeit, die wir hier haben. Wenn Sie zum Beispiel Klassentreffen haben und die ehemaligen Schulkameraden fragen, wo hat es dich denn hin verschlagen? Was sagen Sie dann?
Dann sage ich auch fast immer überall und nirgendwo. Und in der Tat gab es bisher nur eine Anfrage für ein Klassentreffen. Mhm. Da konnte ich dann leider nicht, weil ich auch wieder in der Welt unterwegs war. Und in der Tat passiert mir das relativ oft auf Reisen, dass ich gefragt werde, woher kommst du eigentlich? Und dann sage ich, ja, ich bin in Frankfurt geboren, aber so wirklich heimisch fühle ich mich da auch nicht. Also sage dann immer gleich am Anfang, es ist ein schwieriges Thema.
Also es ist schon so, dass Sie wirklich keine Homebase haben, keine Station, zu der Sie immer wieder zurückkommen, sondern es ist so, wie es auch moderne Nomadin genannt wird, eigentlich überall.
Genau, also ich habe keinen Mietvertrag und die Sachen, die ich besitze, schleppe ich eigentlich immer mit mir rum. Also einen Koffer stelle ich zwischen, weil quasi wenn ich jetzt in heißeren Gebieten unterwegs bin, dann muss ich jetzt nicht unbedingt eine Daunenjacke mitnehmen. Mhm. Und so wechsle ich mal. In Island braucht man das dann schon eher. Das ist das Einzige, was ich wechsle und dann unterstelle. Aber das ist ja jetzt nicht viel, einen Koffer nochmal unterzustellen.
Was sind so bürokratische Hürden, die Sie auch gerne loslassen würden?
Das geht eigentlich. Also dadurch, dass ich selbstständig bin, muss man ja sowieso sehr viel irgendwie organisieren. Ich hatte es am Anfang viel, dass ich mir quasi aussuchen konnte, wo ich Steuern zahle, weil man es sagen kann, also wenn man ein halbes Jahr in Deutschland ist und ein halbes Jahr woanders, dann darf man sich das aussuchen. Da aber meine meisten Auftraggeber deutsche Auftraggeber sind, ist es relativ klar, dass ich in Deutschland Steuern zahle. Ich habe dann auch nach einer Zeit mich wieder bei meinen Eltern in Frankfurt gemeldet, weil es aus bürokratischen Gründen einfacher war. Und sonst ist es eigentlich gar nicht so anstrengend.
Ein Leben rund um die Welt und auch musikalisch geht es rund um die Welt. Sie haben sehr, sehr schöne Musikwünsche uns mitgebracht. Es geht nach Kuba, nach New York und zunächst mal nach Island. Jetzt war ich noch nie in Island. Könnten Sie vielleicht im Vorfeld der Musik mir mal so richtig Lust machen, dass ich sofort einen Flug buche und nach Island fliege?
Also Island ist ein sehr, sehr besonderer Flecken der Erde, weil die Natur wahnsinnig beeindruckend ist, es sehr wenig Menschen gibt, also gerade wenn man zum Beispiel vielleicht die Nase voll hat von irgendwie überfüllten Großstädten oder so, ist das sehr empfehlenswert. Inzwischen, also hat man mir gesagt, gibt es auch in Island ein bisschen mehr Menschen, so aber immer noch im Verhältnis relativ wenig. Man kann wirklich die unendliche Weite entdecken, fantastische Vogel-, Pflanzenwelt. Und wirklich ganz, ganz besondere Orte und eine bisschen schroffe Art der Isländer, aber auch auf eine andere Art und Weise total sympathisch und sehr individuell.
Ein Stück von Sigur Rós, eine Band aus Island. Heute Klassik à la carte mit der Reisejournalistin Katharina Finke. Und Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie die Band auch mal getroffen haben auf Island.
Also getroffen nicht, aber ich habe in der Tat in dem Cottage, wo Sie übernachtet haben, auch übernachtet. Das war ein günstiger Zufall, weil da, wo ich eigentlich schlafen wollte, alles voll war und dann wurde ich quasi upgraded in das schöne Cottage, wo Sigur Rós übernachtet haben, als sie ein Konzert gegeben haben in einer alten Heringsfabrik, Djupavik in Island und dort in einem ganz alten Silo gespielt haben. Auf dem Konzert war ich leider nicht, habe sie dann aber letztes Jahr in Deutschland gesehen, aber es war schon eine sehr spezielle Atmosphäre und kann mir vorstellen, dass das Konzert sehr besonders war.
Auf der ganzen Welt sind Sie zu Hause, haben sozusagen alles verkauft, was Ihnen gehört hat, was Sie besessen haben. Kann man das so sagen? Also besitzen Sie Möbel?
Nein.
Nein. Wie viel Paar Schuhe?
Da muss ich einmal schnell durchzählen. Also inklusive Flipflops und Sportschuhe 8.
Ah, immerhin. Also alles, was in zwei Rucksäcke passt sozusagen.
Genau.
Am Flughafen haben Sie weniger Gepäck als andere, die für 2 Wochen irgendwo hinfliegen.
Nein, das nicht, außer ich. Also wenn ich für 2 Wochen irgendwo hinfliege, habe ich wahrscheinlich wenig, aber ich bin ja meistens relativ lange an einem Ort, also versuche immer mindestens aber eigentlich schon besser 3 oder länger irgendwo zu bleiben. Da braucht man ja dann schon einiges. Das heißt, ich checke ganz normal einen Koffer ein, passe gerade so auf, dass es nicht kein Übergepäck ist, schaffe ich aber eigentlich immer, und habe ein Handgepäck, also so wie jeder normale Fluggast auch, nur die meisten fahren halt nur für 2 Wochen weg und ich bin meistens länger unterwegs.
Wie kam es, dass Sie sich entschlossen haben, alles aufzugeben und alles wegzugeben?
Die wirkliche Entscheidung war ganz pragmatisch, weil einfach mein Ex-Freund in Hamburg unsere gemeinsame Wohnung aufgeben wollte. Ich hatte da schon länger nicht gewohnt, war davor auch schon viel auf Reisen und habe auf meinen Reisen einfach gemerkt, dass ich wirklich nur das brauche, was ich dabei habe. Und dann war die Frage, okay, damals hatte ich noch Möbel und ganz viel Zeug auf dem Dachboden. Was mache ich damit? Lagere ich das irgendwo ein, falls ich dann doch mal irgendwann eine Wohnung habe, oder werde ich das los? Und dann habe ich mich für Letzteres entschieden.
Aber gibt es nicht die Sehnsucht, irgendwo zu bleiben und irgendwo wieder nach Hause zu kommen? Sie kommen ja eigentlich nie nach Hause.
Ja, die Sehnsucht gibt es in der Tat nicht. Also ich habe irgendwie das Glück, ich glaube, das ist auch eine Mentalitätssache oder persönliche Sache, mich relativ schnell irgendwo wohlzufühlen. Das Einzige, was mir wirklich jetzt über die Jahre wichtig geworden ist, ich habe früher wirklich in allen möglichen Unterkünften gewohnt, also auch in der Abstellkammer oder Durchgangszimmer. Wenn ich jetzt länger als ein paar Tage irgendwo bin, dann ist es mir schon wichtig, auch mein eigenes Zimmer zu haben und eine Tür zu haben, die ich zumachen kann. Weil gerade wenn es einem gesundheitlich irgendwie, also psychisch oder physisch nicht so gut geht, dann ist es schon ganz gut, ein bisschen zumindest seine Privatsphäre zu haben. Aber das reicht mir dann auch schon. Also da muss es nicht mein Bett oder mein Schrank sein.
Und es finanziert sich durch die Reiseberichte, die Sie machen für verschiedene Medien?
Genau, also man muss auch sagen, das ist auch nicht immer ganz einfach. Also ich bin kein reicher Mensch im Sinne von Geld. Das kommt immer gerade so hin und ich muss natürlich auch gucken, dass es funktioniert. Ich arbeite auch in der Tat sehr viel und gibt bestimmt auch Destinationen, wo das nicht funktioniert, wo einfach die Lebenshaltungskosten hoch sind und vielleicht nicht so ein großes Interesse an Geschichten. Das ist zum Beispiel in Südamerika so tendenziell der Fall. Gibt aber auch Orte, wo das gut funktioniert. Also zum Beispiel da in New York sind die Lebenshaltungskosten sehr hoch. Da habe ich aber einfach sehr viel gearbeitet und es ging, weil das Interesse sehr groß war. In Lissabon hingegen so zum Beispiel sind die Lebenshaltungskosten ein bisschen geringer, das Interesse auch ein bisschen geringer. Dann hat es auch funktioniert. Also ich muss schon immer gucken, auch dass das Konzept irgendwie passt.
Gibt es denn Orte, an denen Sie schon zweimal waren oder mehrfach?
Ja, am Anfang wollte ich das immer nicht, wollte immer Neues entdecken. Aber jetzt habe ich es auch schätzen gelernt, wieder zurückzukehren. Und in der Tat sind es New York, Lissabon, okay, Orte in Deutschland, Orte noch in Portugal und ich glaube Indien mehrfach. Ich glaube, das sind die Orte, wo ich wirklich dann häufiger war.
Reisen Sie denn irgendwo hin und suchen dann die Geschichten oder reisen Sie den Geschichten hinterher dann in bestimmte Länder?
Sowohl als auch. Also zum Beispiel in Australien, Neuseeland, weil es relativ teuer ist zu finanzieren. Da war mir klar, ich muss vorher schon Geschichten haben, sonst kriege ich das nicht finanziert. Gibt aber auch Orte, wo ich hinfahre und schon vielleicht so eine Idee habe, aber dann eigentlich eher vor Ort sich die meisten Geschichten ergeben.
Und Sie reisen mit den Dingen, die Ihnen gehören im Moment. Räumen Sie die dann auch ein in so eine Wohnung oder lassen Sie die trotzdem im Koffer? Also gibt es so das Bedürfnis, sich das so heimelig zu machen und sich dann gemütlich zu machen?
Also wenn es länger als ein paar Tage ist, was ja meistens schon so ist, weil ich dann irgendwo auch eine Wohnung zur Zwischenmiete habe oder so, dann packe ich in der Tat auch ganz gerne aus. Und wenn es zum Beispiel eine Zwischenmiete ist, wo sonst jemand anders wohnt, also dann räume ich auch die Sachen von der anderen Person erstmal weg. Also ich möchte dann schon auch meins so haben. Mache es mir dann so ein bisschen heimelig mit Kerzen und Blumen. Das finde ich persönlich irgendwie ganz schön. Genau, und packe meine Sachen aus. Habe vielleicht auch so 1-2 Fotos irgendwie dabei. Und sonst habe ich sowieso nicht so gerne was rumstehen. Heißt, räume erstmal das Zimmer auf und dann fühle ich mich eigentlich relativ schnell wohl.
Sie fühlen sich wohl, aber Sie fühlen sich nicht zu Hause, oder doch?
Für mich ist es halt schwierig mit diesem Gefühl, sich zu Hause zu. Also zu Hause hat für mich nichts mit einem physischen Ort zu tun.
Was brauchen Sie, um sich wohlzufühlen, was Sie immer dabei haben?
Also im Herzen die liebevollen Menschen, die in meinem Leben auch sehr wichtig sind. Und das ist auch in der Tat das, wo ich mich am ehesten zu Hause fühle. Also wenn ich weiß, und das weiß ich eigentlich, ich habe immer jemanden, den ich irgendwie anrufen kann oder idealerweise noch jemand, der also vor Ort ist, dann fühle ich mich viel schneller zu Hause, als wenn ich jetzt wüsste, okay, das ist mein Schrank oder mein Stuhl.
Weiteren Musikwunsch hören wir. Jetzt geht's nach Manhattan. Filmmusik aus dem Woody Allen-Film Manhattan, Our Love is Here to Stay von George Gershwin. Here to Stay und das in einer Sendung mit einem Gast, mit einem sehr ruhelosen, rastlosen Gast, Katharina Finke. Loslassen heißt das Buch, wobei Loslassen viele ja mit Ruhe verbinden. Aber ruhig ist ihr Leben ja eigentlich nicht.
Das stimmt, wobei auch diese Ruhe sehr wichtig ist. Also das heißt, dieses Loslassen, was mit Ruhe verbunden wird, auch ein Teil meines Lebens ist. Was ich dann erst ein bisschen später realisiert habe, dass das auch notwendig ist, um dieses Aktive auch durchzuhalten und es auch wichtig für mich ist, mir Ruhepausen zu gönnen. Und in dem Buch geht es ja quasi nicht nur um Loslassen von materiellen Dingen, sondern wirklich auch ums Loslassen von Perspektiven, vielleicht auch Loslassen von Stress, also wirklich auf verschiedenen Ebenen. Und da muss auch mal Ruhe einkehren.
Aber ist es nicht ein ungeheurer Druck, wenn man nicht sagen kann, ich bleibe jetzt mal 2 Monate mal zu Hause, weil man gar kein Zuhause hat? Also ist der Druck nicht groß, immer woanders hin zu müssen und was Neues finden zu müssen?
Also ich glaube, der Druck, den macht man sich ja wenn dann selbst. Das heißt, ich kann ja auch sagen, ich möchte jetzt eine Zwischenmiete für ein halbes Jahr haben. Damit habe ich ja theoretisch auch kein Problem und bleibe dann auch erstmal da. Von daher, glaube ich, Druck macht man sich in der Tat immer selbst. Es ist so ein bisschen was, wo vielleicht Druck oder was ein bisschen anstrengend in der Tat ist, ist natürlich das ganze Organisatorische. Ich glaube, das wäre einigen zu viel. Ich organisiere gern und bin inzwischen auch schon routiniert darin. Deswegen ist es nicht ganz so stressig, wobei das schon auch selbst für mich noch anstrengend ist. Aber gerade deswegen ist es wichtig, auch auf anderer Ebene sich so Ruhepausen zu gönnen. Und ich habe auch selbst mit dem Druck am Anfang gekämpft, also nicht nur in irgendwie, ich muss jetzt wieder los, sondern es gibt ja Druck, kennt ja jeder von verschiedensten Baustellen so. Aber weil ich jetzt inzwischen schon so trainiert bin im Loslassen, hat mir das da auch in der Tat geholfen und das ist eigentlich ganz schön, also durch das Loslassen auf verschiedenen Ebenen so den Druck auch loszulassen.
Wie viel war da Zwang dabei, die Dinge zu verkaufen und zu verschenken und Dinge loszulassen?
In dem Moment war wirklich relativ wenig Zwang. Also ich wusste zwar, ich musste es dann loswerden, weil ich aus der Wohnung raus musste und wieder los wollte, gar nicht musste. Und es ist mir dann so im allerersten Moment ein bisschen schwer gefallen, weil dann irgendwie das Herz blutet aufgrund dessen, irgendwie was für Erinnerungen dranhängen oder wie viel das auch gekostet hat. Das kennt vielleicht auch jeder, der irgendwie ganz günstig dann auf dem Flohmarkt schon mal was verscherbelt hat. Aber wenn man dann sieht, wie sich andere Menschen darüber freuen, ist es auch irgendwie ganz schön. Und das heißt, dieses anfängliche, schwierige Gefühl hat nicht lange angehalten.
Macht man nicht so einen Stapel, bei dem man sagt, also die Dinge kommen mal auf keinen Fall weg. Und der wird dann immer kleiner bestenfalls.
Ja, das ist in der Tat so. Also ich hatte immer so 3 Stapel. Also auf jeden Fall weg, vielleicht, auf jeden Fall behalten. Und dann musste man noch geguckt werden, irgendwie so von der Menge. Also das mache ich auch selbst noch so, wenn ich jetzt packe, weil ich ja auch da immer auf das Gewicht achten muss. Ich meine, es limitiert durch die 2 Taschen. Aber auch selbst da versuche ich immer möglichst leicht zu packen. Und dann habe ich auch immer noch diese 3 Stapel und dann muss halt abgewogen werden.
Was war das Stück, bei dem Sie wussten, auf das verzichte ich auf keinen Fall?
Ich glaube, es war relativ unromantisch irgendwie der Laptop, wobei das jetzt auch inzwischen wieder neuer ist. Aber weil der einfach sehr wichtig ist für meine Arbeit und auch um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, um auch diesen Lebensstil zu ermöglichen. Das geht ja heutzutage ganz gut übers Internet. Und in der Tat noch der Ring von meiner Oma, die verstorben ist und den sie mir vererbt hat, den sie selbst immer getragen hat. Und da war für mich auch klar, den gebe ich auf keinen Fall weg.
Also viele Dinge, die man auch mit sich tragen kann. Sind kleinere Dinge manchmal wertvoller als größere?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass immaterielle Dinge noch wertvoller sind als materielle. Aber die materiellen Dinge, die ich habe, haben oft auch einen immateriellen Wert, wie zum Beispiel dieser Ring oder gerade Schmuck finde ich irgendwie sehr schön, auch wenn wenn der aus einem anderen Land kommt, wenn der mir von Freunden geschenkt wurde, ist ja klein, passt gut in den Koffer, kann man gut mitnehmen. Habe nicht so viele verschiedene Farben bei Klamotten, dann kann man das auch so ein bisschen aufwerten mit Schmuck. Also das finde ich persönlich immer ganz praktisch. Das muss jetzt irgendwie nicht der riesen Flachbildfernseher für mich sein.
Also die Frage nach Reisesouvenirs erübrigt sich schon aus Prinzip.
Ja, ich bringe die in der Tat mit, aber dann halt für Freunde und Familie. Ja. Und dann finde ich es auch schön, wenn ich bei denen irgendwie vorbeischaue und die bei denen weiterleben, weil das ja auch so ein Stück ist von meinen Reisen, die bei ihnen weiterleben oder sie vielleicht gar nicht dahin gekommen sind, aber zumindest das Souvenir haben. Und es gibt ja auch brauchbare Reisesouvenirs, wie zum Beispiel Gewürze, Wein, isländischer. Wodka ist zum Beispiel auch ganz toll.
Haben Sie jemanden getroffen auf Ihren Reisen, der es genauso macht wie Sie?
Nein, also ganz genauso nicht. Ich bin dann, also als ich habe mich da jetzt auch gar nicht in so eine Kategorie oder so irgendwie selbst, habe ich mich nicht gesehen, aber dann wurde ich natürlich oft mit dem Thema Minimalismus konfrontiert und es gibt auch viele Konzepte, die ich jetzt nicht persönlich so gut finde, zum Beispiel wenn man was nur für so einen begrenzten Zeitraum macht, weil ich glaube, das ist was ganz anderes, das ist ja eher so ein Experiment oder auch wenn man sich ein bisschen zwanghaft irgendwie festsetzt, ich habe nur 100 Gegenstände, ich wurde auch gefragt, sind Ohrringe jetzt zwei oder ist das ein Gegenstand? Ich habe schon viele Menschen getroffen, aber auch natürlich, die gerne reisen und denen auch Materielles nicht so wichtig ist. Also da gab es unterschiedliche Nuancen, aber ganz exakt so wie ich bin ich noch keinem begegnet. Mhm.
Wir hören ein Stück, das ich ausgesucht habe. Es ist ein ganz altes Stück, ungefähr 400 Jahre alt, von Claudio Monteverdi aus einer Oper. Portimiro heißt es, eigentlich ein Duett. Wird eigentlich gesungen, jetzt hören wir es von zwei Instrumenten gespielt. Und es ist so, wo ich dachte, das passt so minimalistisch so gut. Es ist so schlicht. Und es ist auch ein bisschen loslassen und also ich finde es sehr schön. Joshua Bell und Stephen Orton mit Portimiro aus Poppea von Claudio Monteverdi in Klassik à la carte. Und mit der Reisejournalistin Katharina Finke, die alles hergegeben hat, fast alles hergegeben hat, um ein Leben als moderne Nomadin zu führen durch die Welt. Es ist ja ein bisschen auch so, dass viele Dinge, die sie nicht besitzen, sie ja trotzdem benutzen auch, oder? Also ja, ein Toaster oder eine Kaffeemaschine oder so. Es ist ja im Grunde in der Wohnung schon da. Oder ein Herd oder diese ganzen Dinge. Das heißt, es ist kein erstrebenswertes Modell für alle.
Ja, darauf wurde ich auch schon öfters angesprochen. Also natürlich bin ich abhängig von anderen Menschen, das auf jeden Fall. Und so wie ich es jetzt mache, würde es natürlich nicht funktionieren, wenn alle das machen würden. Aber ich hätte zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn man jetzt sagt, okay, ich müsste jetzt einen Toaster besitzen oder auch eine Wohnung. Also wenn mein Part dabei wäre, auch wirklich was zu besitzen, darum geht es mir quasi nicht. Mir geht es eher darum, dass auch so ein bisschen Ressourcen gespart werden und es geteilt wird. Also wenn das dann irgendwie aufgeteilt wird, der eine besitzt einen Toaster, der andere eine Kaffeemaschine. Das fände ich auch für mich völlig okay. Ich wehre mich jetzt nicht gegen jeglichen Besitz. Und derzeit funktioniert es halt so, weil die meisten Menschen extrem viel haben und ich davon profitiere. Aber ich hätte auch kein Problem, meinen Teil dazu beizutragen.
Das heißt, die Dinge, die Sie besitzen, auch was zum Beispiel Kleidung oder Schuhe, wie wir vorher gesprochen haben, sind dann natürlich auch so, dass sie robust sind und kein 2,50 Euro Pulli ist, der sowieso nicht lang hält.
Genau, also ich achte total darauf, dass das, also auf die Nachhaltigkeit und dass die auch lange halten, die Sachen, weil ich einfach auch viele Geschichten gemacht habe, wo ich gesehen habe, wie Dinge produziert wurden und bin ein sehr visueller Mensch. Das heißt, wenn ich so sehe, wie furchtbar irgendwelche Dinge produziert werden und ich sie dann später irgendwo sehe zum Kaufen, dann kann ich das irgendwie gar nicht mehr. Und ich muss in der Tat sagen, auch von den wenigen Dingen, die ich besitze, leihe ich auch. Also ich hatte jetzt gerade eine Freundin, die auch nach Indien gereist ist, so traditionelle indische Kleidung, die man halt da auch irgendwie ganz gut gebrauchen kann, geliehen und so einen dünnen Schlafsack, weil wenn man nicht weiß, wo man sich hinlegt, ist der auch irgendwie ganz praktisch. Habe ich jetzt inzwischen schon wieder zurück. Also ich habe aber auch kein Problem von den Sachen, wenn die jemand gebrauchen kann, die auch zu verleihen.
Das heißt, das Ziel ist schon nicht nur eine Touristin zu sein in einem Land.
Genau,
also das ist mir. Traditionelle Kleidung und so ansprechen.
Genau, das ist mir ganz wichtig. Natürlich bin ich immer fremd auch in anderen Ländern, aber weil ich ja wirklich in der Regel nicht dorthin reise, um dort Urlaub zu machen, sondern wirklich um zu recherchieren, die Kultur kennenzulernen. Und selbst wenn ich Urlaub mache, also ich finde es immer total wichtig, die Sprache zu kennen oder wenigstens ein paar Worte aufzuschnappen und den Respekt der Kultur gegenüber zu haben und da auch eine gewisse Sensibilität, das finde ich sehr, sehr wichtig, sowohl als Nicht-Touristin als auch als Touristin.
Mhm. Aber die Welt ist ja unendlich. Also es könnte doch sein, dass in irgendeinem albanischen Bergdorf die Top-Geschichte lauert. Die verpassen Sie vielleicht, weil sie gerade in Indien sind oder in Bangladesch.
Das kann sein und das ist dann auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Ziel habe, alles abzuhaken, jede beste Geschichte also nachzurennen und freue mich auch, wenn jemand anders die Geschichte macht. Also da habe ich kein Problem mit. Ich muss jetzt nicht alles selbst machen. Ja, also man verpasst ja immer was, wenn man was macht, also was dann parallel läuft. Also das geht einem, glaube ich, immer so und das finde ich gar nicht schlimm. Also solange ich das schön finde, was ich in dem Moment mache oder auch wichtig, weil viele Recherchen sind in der Tat nicht ganz so schön, aber finde ich trotzdem sehr relevant. Dann habe ich kein Problem damit, wenn parallel andere Geschichten sind und ich finde es schön sogar, wenn andere Menschen die erzählen, wenn es wichtige Geschichten sind, die zu erzählen.
Gibt es Orte, die Sie von vornherein ausschließen?
Nein, grundsätzlich nicht. Ich habe zum Beispiel auch, also ich würde zum Beispiel, wenn es einen Zweck hätte, würde ich auch in ein Kriegsgebiet gehen. So. Ich würde jetzt aber einfach nicht sagen, okay, ich wollte schon immer mal aus dem Kriegsgebiet berichten. Mhm. Deswegen gehe ich da jetzt hin, weil ich finde, also oft oder auch in Katastrophengebiete gehen Leute hin, die haben da nichts verloren. Also das würde ich jetzt nicht machen. Wenn es aber eine Relevanz hat, durchaus. Und einige Geschichten habe ich einfach, sind mir so über den Weg gelaufen, wurden an mich herangetragen. Also natürlich begegnen die einem irgendwo und dann, wenn man vor Ort ist, dann meistens auch nochmal mehr, weil man dann näher dran ist. Und es ist prinzipiell natürlich wahllos, aber irgendwie führte bei mir immer so eins zum anderen. Das heißt, ich hatte da gar kein Problem, dass ich dachte, oh mein Gott, die ganze Welt, wo gehe ich hin? Sondern es waren immer wichtige Geschichten, die mir über den Weg gelaufen sind und die ich dann auch gerne erzählen wollte.
Wo ist denn dieser Punkt, den Sie überschritten haben, an dem viele aber schon scheitern, dass Sie einfach nicht sich von genug Dingen trennen können, um zu sagen, ich habe jetzt losgelassen, sondern dass viele immer noch sagen, es ist chancenlos, schon mein Kleiderschrank kann ich mich nicht trennen von vielen Dingen.
Also ich glaube, der Punkt ist für jeden anders und ich finde es auch ganz wichtig, dass das nicht so radikal passiert, weil letztendlich, auch bei mir war das ja nicht radikal, gab ja einen Prozess, bevor ich das gemacht habe. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch ohne geht. Hätte ich die nicht gemacht, könnte ich mir auch vorstellen, dass es mir schwerer gefallen wäre. Und jeder hat ja auch andere Prioritäten im Leben und das finde ich auch gut, sonst wären wir ja alle nicht so, wie wir wären. Und wenn mich jetzt jemand fragt, also wie könnte ich jetzt irgendwie loslassen oder so, dann würde ich auch sagen, in kleinen Schritten und erstmal versuchen und auch einfach ganz ehrlich zu sich selbst sein. Also es bringt nichts, wenn man jetzt sagt, oh, das Minimalismus ist total angesagt, du darfst nur noch 10 Paar Schuhe besitzen, aber man liebt Schuhe, dann soll man die Schuhe behalten und soll halt vielleicht sich einen anderen Bereich suchen, Bücher, wobei Bücher meistens auch ein schwieriges Thema ist, aber vielleicht also ich finde zum Beispiel Sonnenbrillen, die meisten Menschen haben total viele Sonnenbrillen. Ja. Und da, glaube ich, kann man grundsätzlich in vielen Bereichen einfach die Anzahl der Dinge reduzieren, weil man, also ich weiß nicht, was man mit 20 Sonnenbrillen braucht, so. 2 kann ich ja noch irgendwie verstehen, aber wirklich einfach die Anzahl mal reduzieren und da einfach Stück für Stück, also so habe ich das letztlich auch gemacht, nicht alles irgendwie auf einmal, sondern mich dran gewöhnt. Und auch jetzt gibt es immer noch Bereiche, wo ich weiß, okay, da möchte ich selbst noch was ändern und da setze ich mich aber nicht unter Druck, sondern die kommen nach und nach dazu, wenn sich das halt richtig anfühlt.
Loslassen heißt das Buch. Was ist für Sie das Gegenteil von Loslassen?
Aus Angst an etwas festhalten. Also ich finde Festhalten in der Tat wichtig, das habe ich auch gelernt. Das war ein bisschen schwierig am Anfang, zum Beispiel auch dieses Zurückkehren an Orte, was wir gerade angesprochen hatten, weil ich auch am Anfang mich selbst ein bisschen in der Tat unter Druck gesetzt habe, ich muss immer weiter, immer irgendwas Neues und mich dann auch gestresst gefühlt habe dadurch. Und dann habe ich gesagt, nee, also sowas bewahren, ja, oder auch irgendwie alte Traditionen bewahren, wenn es denn gute sind oder auch alte Dinge bewahren. Also ganz alter Küchenschrank irgendwie kann 1000-mal besser sein als irgendein Billo-Regal. Also das musste ich auch erst lernen. Aber ich glaube einfach, sobald Druck, Zwang oder Angst irgendwie damit verbunden ist, dann hat es sowas Unfreies. Und das ist für mich das Gegenteil von Loslassen.
Bücher und Musik brauchen, zumindest wenn man es digital dabei hat, ja auch keinen Platz mehr. Hören Sie Musik unterwegs oder Musik aus dem Land oder Musik, die auch so eine Art Heimat ist. Da man kann ja einen Song hören und sagen, jetzt bin ich trotzdem zu Hause.
Total, also ich mag Musik super gern und auch jetzt gar nicht unbedingt so ein spezielles Genre, sondern weil man dann wirklich an verschiedenen Orten verschiedene Musik hört und sich dann auch einlässt und Musik ja oft was wirklich, also eine Verbundenheit mit der Kultur zeigt, finde ich das super schön und höre sowohl Sachen, die mir einfach gefallen, die ich schon kenne und zum Beispiel, wenn man im überladenen Bus ist und so ein bisschen zur Ruhe kommen will, auch ist es ganz gut, sich mal die Kopfhörer aufzusetzen, aber lass mich auch super gerne darauf ein, wenn ich woanders bin, mich inspirieren zu lassen von der Musik und der Kultur, also der Kultur durch die Musik dann was Neues kennenzulernen.
Jetzt hören wir Musik aus Kuba. Welche Erinnerungen haben Sie an Kuba?
Ich war in der Tat noch nicht in Kuba, aber schon Kuba ist ja Mittel, aber in Südamerika. Und da ich Spanisch spreche, mag ich halt einfach gern diese Art von Musik auch.
Klassik à la carte heute mit der Reisejournalistin Katharina Finke, die auf der ganzen Welt lebt und alles bis auf wenige Dinge verkauft hat und nur mit ihren Habseligkeiten durch die Welt reist. Über Sprachen haben wir gerade schon gesprochen. Spanisch sprechen Sie. Wie schwer ist es, sich zu verständigen, oder wie wichtig ist es, auch zumindest mehr als ein bisschen Englisch zu können?
Also schon sehr wichtig. Ich finde, es macht einen großen Unterschied, wenn man die Sprache des Landes kann, gerade um Interviews zu führen, auch Nuancen herauszukitzeln. Es gibt natürlich verschiedene Ebenen, zum Beispiel auf Portugiesisch könnte ich jetzt irgendwie so Basic-Interviews führen, aber jetzt nicht in die Tiefe gehen. Und es funktioniert auch ohne, was ich nicht gedacht hätte. Also bei meinem ersten Buch, wo es um Gewalt gegen Frauen in Indien geht, habe ich immer eine Übersetzerin dabei gehabt, und es ist ja ein sehr sensibles Thema. Also da war ich auch erst ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, so die emotionalen Nuancen mitzubekommen. Da hat es, glaube ich, sehr viel dann mit der Übersetzerin irgendwie zu tun gehabt. Und wir haben uns wirklich stundenlang noch zusammengesetzt, um halt wirklich alle verschiedenen, also Übersetzungen, nicht nur die sprachliche, die kulturelle, die emotionale, also alles wirklich herauszufiltern. Das ist auf jeden Fall zeitaufwendiger, und ich glaube, wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen mehr mitbekommen, wenn ich Hindi sprechen würde, aber meine 10 Wörter, die ich kann, haben mir da leider nicht weitergeholfen.
Ist denn Ihr Lebensstil, wenn ich das mal so nenne, ist es für die Menschen, über die Sie Geschichten machen, ist es für die entscheidend, oder kommt es da gar nicht vor, und sind Sie da einfach eine europäische Frau, die jetzt was wissen will?
Das ist nicht so entscheidend, das ist mir, also wenn Sie mich danach fragen oder wie darauf kommen, dann erzähle ich auch irgendwie gerne davon, aber prinzipiell geht es ja um die Geschichten der Person, über die ich Geschichten mache, und nicht um mich, also das ist jetzt quasi ein Ausnahmefall.
Aber es ist kein besonderer Türöffner jetzt in dem Fall, dass die sagen, wow, das ist aber jemand, der offensichtlich wirklich Interesse hat und nicht jemand, der morgen wieder in seinem Elbvorort aus dem Balkon guckt.
Also ein Türöffner ist es, also versuche ich nie als solches zu benutzen, habe ich noch nie dran gedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Menschen spüren aber schon, dass ich nicht einfach irgendwie hinreise, eine Geschichte abgreife und weggehe, weil ich wirklich davor auch mich versuche, mit der Kultur zu beschäftigen. Möglichst, das ist natürlich immer nur in Ansätzen trotzdem möglich, auch wenn man länger dort ist, aber mich darauf einzulassen, mich auf die Stimmung einzulassen, auf die Menschen, also so, was deren Sensibilitäten vor Ort sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass das meine Interviewpartner, Protagonisten, was auch immer, dass die das auch schon spüren und mitbekommen. Also ich hatte eigentlich nie den Fall, dass es so ein großes irgendwie Unwohlsein gab oder so. Und im positiven Sinne hatte ich halt oft schon den Fall, dass wirklich die Protagonisten wirklich mir sehr nahe waren, also sich sehr geöffnet haben und so. Und das ist natürlich schön, aber andererseits begegne ich ihnen auch mit großem Respekt. Und also mir ist total wichtig, alle Zitate mal zu autorisieren, sie immer darüber aufzuklären, gerade wenn es zum Beispiel Leute sind, die jetzt nicht so vertraut sind mit Medien. Wo erscheint das? Was bedeutet das für sie, sie da auch zu schützen? Was zum Beispiel im Fall in Indien ganz, ganz wichtig war, weil die viele gar keine Ahnung hatten, was für eine Dimension das dann erreicht, wenn ein Buch darüber erscheint und so. Also da ist mir dieser respektvolle Umgang total wichtig.
Also das heißt, man könnte mit weniger Berufsethos oder Berufsehre auch schneller und einfacher Geschichten machen. Die Gefahr der Oberflächlichkeit ist ja immer da.
Ja, leider ja. Ich glaube, das hat halt nichts mit dem Lebensstil, sondern es hat eigentlich eher was mit einer Einstellung zu, wie man Geschichten macht, zu tun.
Was war Ihre bewegendste Geschichte, die Sie gemacht haben?
Da gab es schon einige, aber ich glaube, also die zwei bewegendsten Momente, die mir jetzt so ad hoc einfallen, sind definitiv also die Frauen in Indien, weil ich einfach denen sehr, sehr nahe gekommen bin, mich das einfach sehr viel, also sehr lange beschäftigt hat, mir auch sehr nahe gegangen ist. Es schwer war für mich wirklich, das irgendwie abzugrenzen. Also das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich natürlich als Frau selbst in Indien lange Zeit dort war und das auch miterlebt habe. Und ich mir natürlich immer noch sagen könnte, ja, ich finde es schon sehr anstrengend, aber immerhin kann ich hier weg und die müssen da bleiben. Also konnte das bedingt nachempfinden, was, glaube ich, auch sehr wichtig war. Und da war ich nicht vor Ort, aber ich habe mit einer sehr interessanten Frau aus dem Kongo gesprochen, die sich dort einsetzt, weil da viele Menschen umgebracht werden, irgendwie Frauen vergewaltigt und so. Und ich es einfach beeindruckend finde, was sie für eine Arbeit da macht, weil sie eigentlich wirklich täglich ihr Leben bedroht ist und sie aber trotzdem weitermacht. Also das finde ich eigentlich immer so die beeindruckendste Sache, wenn Menschen wenig haben, eigentlich permanenter Gefahr ausgesetzt sind und trotzdem kämpfen und vor allem eigentlich nicht für sich, sondern vor allem für andere.
Bedauern Sie Menschen, die viel besitzen?
Nein. Ich kann es meistens nicht so ganz verstehen, aber ich bedauere die nicht. Ich glaube eher, also und zum Beispiel, es geht dann vielleicht, wenn die jetzt viele gut produzierte Dinge besitzen, ist auch nochmal was anderes. Also deswegen würde ich nicht so ein Generalurteil fällen. Mich macht es eher wütend, wenn Leute zum Beispiel jetzt nur so auf Hauptsache billig und es mir scheißegal, wo das herkommt. Das macht mich echt wütend, aber ich bedauere die dann nicht. Und ich versuche die dann auch nicht zu missionieren. Wenn so jemand an mich herantritt, dann erkläre ich ihm gerne, was ich davon halte. Aber ich gehe jetzt auch nicht irgendwie aggressiv auf die zu. Aber es macht mich innerlich eher so ein bisschen wütend, auch wenn ich Leute sehe, wie sie auf der, also gerade in Deutschland, also im Kontrast zu anderen Ländern, wo ich war, also wo Leute was wegschmeißen, so wirklich nachlässig irgendwie umgehen, so überkonsumieren und so. Das macht mich eher wütend, als dass ich sie ja, bedauere oder bemitleide.
So, hören wir noch ein Stück, das ich ausgesucht habe. Olav Jelo, kennen Sie vielleicht nicht. Ein norwegischer Komponist, lebt jetzt in den USA, in Los Angeles. Er hat ein sehr schönes Stück geschrieben, das heißt The Lake Isle. Finde ich, passt auch gut zum Loslassen und zum Reduzieren. The Lake Isle, ein Stück von Olav Jelo mit dem Ensemble Tenebrae auf NDR Kultur. Und ich finde, dass man gerade bei Musik, die so ein bisschen minimalistisch ist oder sehr ruhig ist, ja auch feststellt, dass es auch trotzdem sehr viel Bewegung hat drunter. Also loslassen heißt ja eigentlich nicht Faulheit oder Trägheit, sondern es ist im Gegenteil eigentlich eher ein aktiveres Leben.
Genau, also das würde ich auch so sehen. Und ich finde halt auch, wenn man minimalistisch ausgestattet ist, so wie in der Musik, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Also das finde ich zum Beispiel total schön auch daran, dass ich so wenig habe. Es ist für mich mit einer enormen Freiheit verbunden, weil ich halt jeden Tag rein theoretisch aufbrechen könnte und überall hin kann, weil ich mich nicht darum kümmern muss, was mache ich mit der Wohnung, wo stelle ich das und das unter. Ja, durch diese Freiheit, Offenheit, also bei mir das zumindest auch so ist, dass ich sehr, sehr aktiv bin.
Aber es schließt gewisse Lebensmodelle natürlich aus. Wie ein Haustier oder wie
das stimmt,
Kinder.
Ja. Naja, Kinder nicht. Ich bin nämlich in der Tat schwanger und das soll auch mit Kind so weitergehen. Okay. Es wird sich natürlich ein bisschen verändern. Ich habe das im Freundeskreis schon mitbekommen und man muss natürlich auch mal ein bisschen gucken, wie das Kind drauf ist. Will dem jetzt auch nicht irgendwie unnötig irgendwas zumuten. Aber ich würde nicht sagen, dass sich das ausschließt. Also das Reisen für mich schließt es nicht aus. Und dann gibt es natürlich aber nochmal diese minimalistische Ebene von nicht so vielen Dingen besitzen. Jetzt könnte man da irgendwie, könnte ich mir das zurechtlegen und sagen, die Dinge, die das Kind braucht, das sind ja dann nicht meine, sondern die gehören ja auch dem Kind. Wobei das in der Tat auch jetzt so ist, dass erstmal gar nicht so was ansteht, dass sich groß was angeschafft wird für das Kind, sondern in meinem Freundeskreis zum Beispiel welche gesagt haben, ach, wir haben selbst eins, wollen auch nochmal eins bekommen. Gerade steht das aber alles bei uns rum, deswegen super, nimm das doch erstmal und gib es uns dann einfach wieder zurück. Also da muss man auch nicht die ganze Erstausstattung sich irgendwie anschaffen. Sondern kann da auch auf Leihgaben zurückgreifen.
Herzlichen Glückwunsch natürlich.
Dankeschön.
Dann alles Gute. Und ich kann Ihnen auch als Familienvater sagen, die Kinder haben immer zu viel. Was ist Ihr Tipp?
Also noch bin ich es ja nicht, deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber so wie ich mir das vorstelle, glaube ich, sie ein bisschen auch darauf zu bringen, dass es nicht unbedingt Sachen sein müssen. Also dass man halt, also damit man nicht so viel anhäuft, dass man halt sagt, okay, wir gehen lieber auf den Spielplatz, also oder wir machen irgendwas, was ich auch selbst persönlich als Geschenk ganz schön finde. Also es ist schöner, einen Kochabend zu haben oder ins Kino zu gehen oder sowas. Also dass man mehr immaterielle Geschenke macht. Das ist natürlich, glaube ich, schwierig, wenn man dann beschenkt wird. Aber das kenne auch selbst ich jetzt ohne Kind schon. Darf man da eigentlich nicht und so oder sagen viele, aber ich habe auch nicht so Problem damit, was weiter zu verschenken, wenn für jemand anders das irgendwie viel besser ist. Also dann schon auch wirklich Sachen loszulassen, Leuten zu geben, die es vielleicht irgendwie besser gebrauchen können und so. Prinzipiell Dinge auch ruhig weitergeben und kein schlechtes Gewissen haben, wäre mein Tipp. Und im Zweifel eher Immaterielles als Geschenk haben als Materielles.
Ich wollte eigentlich noch über Einsamkeit was fragen. Mhm. Jetzt haben wir gerade erfahren, dass Sie gar nicht mehr richtig einsam sind.
Nee.
Durch dieses schöne Ereignis. Aber gibt es trotzdem Momente, in denen man sehr einsam ist und denkt, ach, jetzt wäre es aber doch schön, wenn...
Das auf jeden Fall. Und das hatte ich auch in diesem ganzen Prozess des Loslassens. Und ich glaube auch, das wird man immer haben, weil manche Sachen muss man irgendwie alleine mit sich irgendwie regeln und ausstehen. Und selbst wenn ich jetzt zu zweit bin, irgendwann ist das Kind auch raus. Und natürlich ist es immer mit einem verbunden. Aber schon allein kann man jetzt sagen, die Schwangerschaft also kann in Anführungsstrichen auch einsam machen, weil da muss man ja auch selbst mit klarkommen irgendwie. Ja. Und es gab aber auch jetzt in der Tat davor öfters schon Momente und ich würde sagen, das waren in der Regel Momente, vor allem wo es einem nicht so gut geht und wo man dann zum Beispiel entweder Menschen, die einem wichtig sind und nahestehen, nicht um sich herum hat, wodurch man natürlich einsam ist. Und jetzt speziell bei meinem Lebensstil ist es mir halt so gegangen, ich habe halt auch eigentlich nicht so viel, womit ich mich ablenken kann. Also vielleicht macht der eine irgendwie, wenn er Sorgen hat, den Fernseher an oder hat ein volles CD- oder Bücherregal und hat da so ein bisschen Ablenkung. Das habe ich nicht. Das ist im ersten Moment sehr, sehr hart, weil es einen irgendwie so unmittelbar trifft. Ich finde es aber dann immer, wenn man da durchgegangen ist, eigentlich besser, weil man auch nicht irgendwie so richtig weglaufen kann. Also man kann natürlich auch sagen, ich laufe jetzt weg und laufe immer von Ort zu Ort. Aber wenn man nichts hat, womit man sich ablenken kann, dann setzt man sich halt auch mit diesen negativen Emotionen knallhart auseinander und wächst daran. Und das finde ich dann, wenn man dieses Tief überwunden hat, in der Tat auch irgendwie sehr lehrreich.
Vielen Dank, danke, dass Sie da waren. Aber wir müssen noch die ganz großen Scheinwerfer anmachen und die große Showtreppe machen, weil Frank Sinatra das Schlusswort heute haben darf.
Sehr schön.
Was ist New York?
Also New York ist für mich was total Besonderes, weil ich da sehr, sehr viel gelernt habe. Also da habe ich zum Beispiel auch nicht groß nachgedacht, irgendwie wie ich das alles plane oder mache. Oder sonst hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. Also bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ist vielleicht sogar fast was Symbolisches für den Lebensstil. Natürlich ist es auch ein Konsumtempel auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist so kosmopolitisch. Es gibt so viele unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten dort und das fand ich immer wieder inspirierend. Ich bin wirklich oft am Wochenende in ein anderes Viertel gefahren und habe immer wieder was anderes kennengelernt und wenn ich dann wieder von vorne angefangen habe, war es wieder anders. Bin sehr, sehr gerne in New York und denke auch immer wieder gerne an die Zeit, die ich dort gelebt habe, zurück. Start spreading
the news. Das war die Sendung Klassik à la carte mit der Reisejournalistin Katharina Finke. Ihr Buch Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte, ist bei Piper erschienen. Und das Buch von 2015, in dem es um Gewalt gegen Frauen in Indien geht, heißt Mit dem Herzen einer Tigerin. Ich bin Philipp Schmid. Ihnen eine glückliche Zeit.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.